Es gibt zwei Arten der Sprachlosigkeit. Endlos zu sprechen oder nichts mehr zu sagen. So beschreibt unser heutiger Gast, eine mehrfach ausgezeichnete Autorin, ihr Dilemma. Wie schreibt man über eine Realität, die sich der Darstellung entzieht? Sie berichtet von den Sprüngen, die das Schreiben ermöglichen. Der Sprung ins kalte Wasser. Mit Jutta Almendinger und Katja Kipping. Heute zu Gast Ronja Othmann.
Wir freuen uns sehr, dass wir heute einen Gast haben, nämlich die Journalistin und Schriftstellerin Ronja Othmann. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Ganz am Anfang aber, Jutta, wie immer meine Frage, ist schon eine Weile her, dass wir zusammen diskutiert haben. Was ist denn bei dir Neues so passiert?
Ich hatte mir das überlegt und ändere jetzt meine Meinung, weil ich seit 4 Tagen tatsächlich Othmann Ronja lese und eingetaucht bin in wunderbare Gedichte, in wunderbare Essaystücke, auch in ihre Kolumne in der Zeit und bei der FAS. Die Kolumne ist bei der FAS, bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, ist aber auch in der Zeit geschrieben und von daher tatsächlich mit einer Landkarte neben dem letzten Buch die Reise nach Syrien saß und das ist eindrucksvoll und bringt uns auch gleich zu unserem Gast. Aber zuerst darfst du erzählen, was dir so widerfahren ist.
Ich bin so beeindruckt, mit einer Landkarte zu lesen. Das habe ich mir immer vorgestellt und nie geschafft.
Insofern. Das ist meine Unwissenheit. Ich habe mich wirklich gut in Geografie. Ich hatte glatte Einsen immer. Aber ich war lost, als ich dieses wirklich so nicht nur historisch, sondern auch geografisch exakte Buch gelesen habe, das ich nicht lesen konnte, ohne Religionsgemeinschaft neben mir zu haben, Historie neben mir zu haben und eine Landkarte. Also ist nicht so, dass das üblich ist, wollte ich damit
sagen. Aber es ist schwer beeindruckend. Dann spreche ich auch über Bücher, die ich bei mir auf dem Nachttisch liegen habe, ganz oft irgendwelche Sachen, die neu sind, die ich von irgendwo her bekomme. Aber gerade eben habe ich für mich entschieden, mal wieder ein Buch, was mich seit Jugend immer begleitet, nochmal neu hervorzuholen. Und das ist von Christa Wolf, Cassandra, ein Versuch sozusagen aus weiblicher Sicht, die antiken Geschichten neu zu interpretieren.
Lese ich auch gerne.
Ja.
Ich sehe auch. Ich habe auch irgendwo gelesen, zusammen mit Mayröcke und Ovid. Ja, siehst du?
Damit sind wir schon bei der Antike, aber vielleicht nochmal ganz herzlich willkommen, liebe Ronja Othmann. Es freut uns sehr, dass du zugesagt hast, hier bei uns im Podcast mit uns ins Gespräch zu kommen. Zum Titel passend die Frage, was würdest du sagen, war in deinem Leben ein ganz entscheidender Sprung ins kalte Wasser?
Ja, vielleicht der letzte oder der wichtigste, vielleicht vom ganzen Leben, weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich war 2018 eine Reise in die autonome Region Kurdistan im Irak. Das war auch nicht, dass ich darüber so lange nachgedacht habe. Also ich konnte lange nicht mehr, also ich bin früher als Kind immer zu meinen Großeltern in ein kurdisch-jesidisches Dorf in Nordostsyrien gefahren und ich war lange dann nicht mehr dort natürlich. Also wegen den Umständen und hatte aber auch Verwandte in der autonomen Region Kurdistan im Irak und ich habe einen Flug gebucht und eigentlich wollte irgendwie auch mein Vater mitfahren, konnte dann irgendwie doch nicht und dann bin ich einfach geflogen und bin, ja, ganz am Anfang wusste ich auch gar nicht, zu welchen Verwandten ich jetzt gehen soll. Ich bin dann zu welchen gegangen, die ich das letzte Mal irgendwie als Kleinkind gesehen habe, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte. Und es war 4 Jahre nach dem Genozid an den Jesiden. Und der IS ist zwar nicht in diese autonome Region Kurdistan eingefallen, aber die Spuren dieses Genozids waren überall zu sehen.
Deswegen müssen wir an dieser Stelle, wenn man sagt, mein Sprung war eine Reise, da haben manche so die Vorstellung, man
hat auch schon
einen Flug
den Mund geöffnet
und ein Hotel und das ist alles sicher. Das ist ja bei dir ein Aufbruch auch ins komplett Ungewisse gewesen, weil in dieser Region ja ganz Traumatisches passiert ist seit deinem letzten Besuch dort.
Genau, also diese Reise war vielleicht jetzt. Die war, also die autonome Region Kurdistan war relativ sicher, aber es war natürlich alles angespannt, weil der IS auch nicht überall besiegt war. Und es war die erste Reise und ich glaube, zu diesem einen Sprung kamen dann so viele, die eigentlich mit diesem einen zusammenhingen. Es war dort, also so bei meinen Verwandten erstmal, also in Slemani natürlich und dann sind wir auch immer in diese IDP-Camps gefahren, wo die Jesiden untergebracht waren, die aus Shingal geflohen sind. Dann waren wir auch bei Verwandten im Shingal.
Nochmal ganz kurz, IDP-Camp meint ein Lager. Erklär's nochmal für die Zuhörenden.
Ja.
Warum sind da Menschen hingeflogen?
Genau. Also die sind, also man muss sich das so vorstellen, so die autonome Region Kurdistan. Damals, 2018, war im Grunde, es gibt Städte, es gibt Dörfer und es gab wie so riesige Zeltstädte und ja, Zeltstädte eigentlich, so Großstädte aus Zelten bestehend. In der ganzen Region, wenn man dann so rumgefahren ist, man hat nur diese am Straße, also links und rechts, und es sind ja so teilweise sehr weite Landschaften, waren halt diese riesigen Flüchtlingslager. Und da waren zum einen Flüchtlinge aus Syrien drin, zum anderen aber auch die Jesiden, die aus Shingal geflohen sind und Überlebende des Genozids an Jesiden. Genau, und da waren wir dann viel und auch bei unseren Verwandten aus Shingal dann, die auch geflohen sind, aber in eine andere Region dort. Genau, also das ist, das war dieser erste Sprung und der war irgendwie krass, weil ich wusste ja, was passiert ist. Also ich habe das natürlich wie alle mit einem jesidischen Hintergrund irgendwie ab dem 3. August wussten wir, was passiert und waren in einer Art Schockstarre. Aber es ist etwas anders, wenn man das aus der Ferne weiß und auch immer wieder mitbekommt, als wenn man dann vor Ort physisch dieses Ausmaß sieht. Zum Beispiel, wenn man in so ein Camp fährt und dann sieht, wie die Leute da leben und Familien sieht, wo nur noch eine Person übrig ist beispielsweise. Oder also diese ganzen Geschichten, die man dann da erfährt. Und das ist etwas anders so aus der Theorie und ja nicht nur aus der Theorie, aber aus der Ferne irgendwie, als wenn man das dann vor Ort sieht und dann natürlich noch direkt in dieses Shingal-Gebiet fährt. Das ist nochmal ganz anders.
Ich möchte da vielleicht doch nochmal unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen abholen. Man muss das schon einordnen. Sie ist ja seit 1993 geboren. Mhm. Also sie hat die Erfolge zu diesem Zeitpunkt schon gehabt, die sie jetzt gar nicht erwähnt hat. Hätte ja auch sein können, der Sprung war der Sprung in das erfolgreiche Leben einer Journalistin, einer Autorin, die sehr, sehr früh ausgezeichnet wurde, schon im Alter von 20, wenn ich das, das ist super, also auch dann noch in München von der Wolf-Gedächtnispreis war das. Man muss aber auch verstehen, neben dem, man war schon in einer gewissen Weise angekommen, bevor man dann nochmal was ganz, ganz Neues entdeckt hat, dass sie aus einem Elternhaus kommt, welches ein ganz besonderes ist. Vielleicht kannst du doch ein kleines bisschen das biografisch erzählen, weil ohne die Biografie man, glaube ich, nicht versteht, wie sich eine junge 25-jährige Frau ein Ticket kauft und dann alleine so einen Flug in ja doch sehr, sehr gefährliches Gelände zu machen.
Ja, ich bin in einer kurdisch-jesidisch-deutschen Familie aufgewachsen. Also meine Mutter ist aus Deutschland und mein Vater ist staatenloser jesidischer Kurde aus Nordostsyrien. Das ist auch kompliziert.
Ist er Gläubiger?
Nee, Atheist.
Ein Atheist.
Genau, er ist nicht gläubig, aber er ist aus einer jesidischen Familie und Jesiden sprechen Kurdisch. Und die Jesiden in Nordostsyrien, also viele und auch die Kurden, die waren ausgebürgert worden. Mhm. Genau, und deswegen kommt er aus dieser staatenlosen Familie und ist 1980 von dem syrischen Geheimdienst unter Druck gesetzt worden und ist dann aus Syrien geflohen, nach Deutschland gekommen. Genau.
Das heißt, du wurdest auch tatsächlich mehrsprachig erzogen.
Ja.
Kannst du die, also ja, da, wo du hinreist, also ich könnte mich ja da überhaupt nicht verständigen.
Ja, also mehr oder weniger, also nicht so gut. Also weil wir halt in München halt, erstmal in München geboren und dann auf dem Land auch aufgewachsen sind und auch die dort, gab es jetzt eigentlich außer uns jetzt keine kurdischen Menschen damals, jetzt mittlerweile ist es ein bisschen anders. Genau, also es ist halt irgendwie als Kind war es besser, dann war ich lange nicht dort, dann ist es wieder schlechter geworden, dann habe ich es mir wieder versucht zu erarbeiten oder versuche es immer noch weiter zu erarbeiten. Wenn ich reinkomme, dann ist es gut, wenn ich dann wieder lange nicht.
Aber wenn du deine Reisen machst, jetzt auch dieses letzte Buch, die Reise nach Syrien, bist du doch, so habe ich das Buch gelesen, total in der Lage, mit den Personen dort in deren Sprache zu sprechen.
Auf Arabisch nicht. Also ich spreche zum Beispiel kein Arabisch. Also wir haben da zum Beispiel in der Syrienreise sehr, sehr viele Leute, die Arabisch sprechen. Mit denen habe ich teilweise auf, also entweder hat mein Vater übersetzen müssen oder Leute konnten Englisch. Aber Arabisch zum Beispiel habe ich zwar auch mal versucht zu lernen, aber das kann ich nicht. Genau, und das kann zum Beispiel mein Vater oder. Aber wir haben auch zum Beispiel jemanden, den wir dort getroffen haben, der aus Deutschland zurückgekehrt ist zum Beispiel und so.
Katja, das hat mich beim Lesen so gewundert, dass ich gar nicht wusste, wie jetzt genau da kommuniziert wird, weil es gab ja diese wunderbare Stelle, wo ihr Vater zu ihr sagt, du, das ist jetzt kein genaues Zitat, sie schreibt viel schöner als ich rede, also meine liebe Tochter, du musst mit den Leuten reden, du bist hier in Syrien, steht irgendwie ziemlich vorne.
Ja.
Also reden auf die Leute zugehen, was man ja eigentlich bei uns gelernt hat. Und dann dachte ich ja, und wie quatscht jetzt Ronja diese Leute an? Mit in welcher Sprache und mit welcher Nähe?
Also in diesem Café, wo diese Szene war, da konnten einige Englisch und manche halt, ja, also so Englisch oder mit Google-Übersetzer, wenn es dann irgendwie nicht weitergeht. Ah, ja. Mhm. Ja, das geht schon, ja. Mhm. Genau, aber das war auch eine arabische Stadt, also da, genau. Und meine Familie sprechen ja Kurdisch, also nicht Arabisch.
Mhm. Aber das heißt, du bist sehr, sehr eng mit deinen Eltern, mit beiden Eltern.
Ja.
Und diese Reise nach Syrien, beide Reisen nach Syrien hast du auch mit deinem Vater gemacht.
Mit meinem Vater.
So, das war jetzt mein kleines biografisches, das musste ich jetzt einfach erfragen dürfen, Katja.
Sehr schön. Die Reise oder der Besuch in der Region hat ja dann auch bei dir was bewegt. Du hast ja danach einen Text geschrieben, ne? Die Erfahrungen sind in einen Text
jetzt
geflossen.
Gehen wir wieder nach vorne
genau.
In der Zeit. Wir reden
bevor
jetzt nicht
wir,
mehr.
Bevor wir genau. Aber über diesen Text reden, würde ich sagen, warum und dieser Sprung uns so wichtig ist, weil der nämlich auch dazu geführt hat, dass Texte entstanden sind, die dann Preise bekommen und, glaube ich, auch hierzulande viel zur Aufklärung beigetragen haben. Aber lass uns noch mal eine Sekunde in deiner Kindheit verweilen. Du bist sozusagen im Bayerischen aufgewachsen mit einem engen sozusagen Bezug zur kurdischen jesidischen Gemeinde. Warst dort erstmal als Kind eher bei Besuch, so wie man es vielleicht macht, so in Ferien, nicht journalistisch, sondern einfach als Kind bei der Verwandtschaft. Gab es Kindheitserinnerungen, die dir besonders wichtig waren oder wo du sagst, die haben vielleicht auch schon sozusagen Weichen gelegt für spätere Sprünge in deinem Leben?
Ja, also wir sind ja die meiste Zeit mit unserer Mutter gefahren, weil es für unseren Vater teilweise sehr schwierig war, reinzukommen. Der brauchte immer so eine Sondererlaubnis und hatte dann auch irgendwann einen Haftbefehl gehabt. Der hatte ja nie einen syrischen Pass. Einerseits war das ein Schutz. Also ich glaube, mit einem syrischen Pass wäre es unmöglich gewesen, je reinzukommen wieder. Aber dann war es auch irgendwie, also es war immer sehr schwierig und gefährlich. Deswegen sind wir mit unserer Mutter gefahren. Und wir sind in dieses Dorf. Und bei meinen Großeltern, und das ist so, wie man sich dieses Dorf vorstellen muss, es ist so, die Häuser sind so aus Lehm gebaut, es gibt total viele Tiere, also alle haben irgendwie Tiere, es gibt riesige Gärten, also die leben alle von der Landwirtschaft, von Melonenernte und
Orangen.
Ja, Orangen, alles. Und es ist einerseits, also war es auch sehr lustig, weil ich drei Geschwister habe und dann meine Cousine, meine zig Cousins, also auch im Nachbarhaus nochmal meine Cousins und andere Kinder, also es sind einfach so lustige Erinnerungen, also wir haben da sehr viel gespielt, sehr viel Unsinn gemacht, sind ja irgendwie auf diese Dächer geklettert und sind so von Dach zu Dach gesprungen, haben wirklich nur Unsinn gemacht eigentlich.
Was man seinem Kind sofort
verbieten
würde.
Ja. Wir sind da irgendwie so da rum und es war sehr lustig.
Hört sich an wie Ferien. Ja. Es hört sich nicht an wie ein politisches.
Ja. Nö, Ferien. Obwohl wir schon wussten, also wir hatten auch Verwandte in Aleppo. Meine Mutter hatte Ordensschwestern, mit denen sie befreundet ist, auch in Damaskus und so. Also wir sind auch immer wieder, auch nach Afrin sind wir gekommen zu Verwandten. Also wir sind auch ein bisschen so rumgekommen, manchmal so ein bisschen. Aber so im Dorf war es natürlich so halt ein Dorfleben. Ist auch manchmal, wenn man älter wird, auch ein bisschen langweilig. Also wenn es im Sommer passiert, es passiert nichts, es ist super heiß, es ist 8 Stunden Stromausfall irgendwie. Also genau, aber was ich schon wusste in dem Moment, wo ich das erste Mal da war, auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das Wort Diktatur kannte, wahrscheinlich noch nicht, Aber ich wusste, wo ich dahin fahre. Also das war alleine die jetzt nicht mehr sagen, wenn jemand euch fragt, dass ihr nach Kurdistan fahrt, sondern jetzt darf man das jetzt nicht mehr sagen. Und ja, auch diese Bilder, also dass man kommt rein und dann sind diese Diktatorenbilder, also Syrien war ja zugepflastert damit eigentlich. Und auch dieses, dass man niemanden trauen konnte eigentlich, dass da so ein Riesenspitzelsystem war, das sind ja auch Leute verschwunden. Also man hat es schon, das habe ich schon mitbekommen alles. Und ja, auch, dass man immer super.
Also tatsächlich gefühlt, ja, nicht, dass dein total Vater dir das sagte, also dass du kognitiv das eingebläut bekommst, sondern so intuitiv.
Ja, genau, intuitiv, aber ich habe es auch, natürlich wurde darüber gesprochen. Also bei uns war man nicht gut, auf das Assad-Regime zu sprechen. Aber gleichzeitig auch schon, man merkte, dass es eine sehr, sehr, sehr strikte Diktatur ist, weil überall diese Bilder waren, weil man hat das Gefühl, wenn man zu lange an einem Platz war, wird man beobachtet. Also so wie so also lauter so Dinge, dass man musste auch sehr viel, wir haben immer, lustig eigentlich, aber wir haben immer Geschenke für die Verwandten mitgebracht und Freunde und immer auch so ein Geschenke für die, also Bestechungsgeschenke sozusagen. Also
für die Grenze oder
ja,
was?
Ja, für diese Beamten. Und die haben ja dann auch, das haben die ja schon einkalkuliert. Also die haben ja schon, die haben einem so lange Probleme gemacht, bis man sie halt bestochen hat. Und dann irgendwie, was weiß ich, Whiskyflaschen rübergeschoben hat und Geld rübergeschoben. Also es war immer.
Also beim Kofferpacken war das schon eingeplant. Du hast dann offensichtlich nicht nur die Sorglosigkeit der Kindheit erlebt, sondern schon auch so ein bisschen die Schatten auch in der Region und des politischen Systems. Wann und wie begann dann, dass du angefangen hast zu schreiben? Also man ist ja nicht von heute auf morgen Schriftstellerin, sondern hat sich das dann irgendwann schon angedeutet?
Ja, ihr seid ja extrem früh angefangen, ja.
Ja, also eigentlich als Kind, also erst habe ich angefangen, auch ein bisschen los, meine Schwester und ich, wir haben beide Tagebuch geschrieben. Aber wir hatten es gab diese Schlösser, die man so knacken konnte.
Hatte ich auch. Tausendfach älter als du, aber das hatte ich auch.
Ja. Und man konnte es einfach mit so einer Nadel,
genau,
oder Nagel so knacken.
Mit der Nadel auf.
Und ich wusste, sie liest bei mir mit und ich lese bei ihr mit.
War bei mir und meiner Schwester auch.
Ja. Lustig.
Und dann hat man aber schon so für ein Publikum geschrieben, sozusagen.
Genau.
Also Tagebuch.
Es war ein Tagebuch für meine Schwester.
Ach so.
Ja. Also, weil ich ja wusste, es wurde gelesen.
Ja, und so habe ich habe ich immer geschrieben und geschrieben und ich habe auch sehr gerne gelesen und ich habe auch immer, es war auch immer ein bisschen so ein, auch für die Sommerferien immer so ein Streit, wie viele Bücher darf ich mitnehmen, weil es war ja immer begrenzt, das musste ja immer die Koffer so wiegen, wie viel man mitnehmen darf und ich wollte natürlich mal ganz viele Bücher mitnehmen. Und habe ich immer gelesen und irgendwann gab es eine Lehrerin, die eine kreative Schreibengruppe in der Schule gemacht hat, und dann war ich da und so lief das dann so immer weiter.
Aber das war kein Eskapismus. Also es war nicht so, dass du dich in der Schule unwohl oder ausgegrenzt gefühlt hast und deshalb gelesen hast. Das hört man ja oft. Oder hat das eine was mit dem anderen zu tun?
Bisschen, aber auch bisschen, dass ich es manchmal einfach interessanter fand, was in den Büchern war, als was. Also es hat mich irgendwie mehr interessiert. Und ja, ich glaube, oh Gott, ich weiß nicht. Ja, ich habe sehr viel unter der Bank halt.
Nein, ich fand das
also auch ein interessanter Effekt des Schulbildungssystems, wenn man unter der Bank heimlich Bücher liest. Das gefällt mir sehr. Können wir noch einmal auch, um unsere Zuhörenden mitzunehmen, es ist ja schon mehrmals der Begriff gefallen, dass du sozusagen jesidische Wurzeln mit hast. Viele in Deutschland haben irgendwie gehört, das sind die angegriffen wurden auf unvorstellbar grausame Art und Weise vom IS, quasi auch gezielt sozusagen Vernichtung des jesidischen Volkes als Ziel von Seiten des IS. Aber bevor wir darüber reden, erst nochmal, was macht die Jesiden aus? Oder wie würdest du jemandem erklären, was sind eigentlich die Jesidinnen und Jesiden?
Genau.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja.
Ich meine, es sind 1 Million Personen.
Ja, 1 Million, genau.
Bestimmt, ja.
Und in Deutschland 250.000 schätzungsweise, also auch einige, die in verschiedenen Zeiten auch nach Deutschland kamen. Also die ersten als Gastarbeiter in den 70ern. 80ern, dann auch als Flüchtlinge, also auch kurdisch, also weil sie ja auch als Kurden diskriminiert wurden, in der Türkei beispielsweise. Jesiden, es ist eine Religionsgemeinschaft, die sehr, sehr alt ist, wo es keinen, Aufgeschriebenes. Also die Texte werden nicht aufgeschrieben, die werden mündlich überliefert. Also die Heilige Schrift wird halt mündlich weitergegeben von Kabbals, also von Vater zu Sohn sozusagen. Genau, man kann nicht konvertieren. Man wird eigentlich reingeboren. Eigentlich müssen beide Elternteile jesidisch sein, was bei mir nicht der Fall ist. Eigentlich müssen sie auch, es gibt ein Kastensystem, sie dürfen nicht zwischen den Kasten heiraten, was aber zum Beispiel Jesiden in Afrin schon lange abgeschafft haben. Also es ist nicht überall einheitlich. Genau, es gibt es gibt die meisten Jesiden in der autonomen Region Kurdistan im Irak, im Shingal-Gebiet. Und es gibt in Syrien auch einige jesidische Dörfer, also nicht mehr so viele. Und es gibt in der heutigen Türkei auch einige noch. Sie wurden durch Verfolgungswellen immer weniger. Es gibt auch in Armenien jesidische Dörfer und in Georgien. Das sind vor allem Jesiden, die geflohen sind vor der Verfolgung. Genau. Und was kann man noch sagen? Ja, es ist monotheistisch, es gibt einen Gott. Genau, ja, Beispiel.
Aber dieses Jesidische spielt ja bei deiner Erziehung, so wie du jetzt deinen Vater beschrieben hast, eigentlich kaum eine Bedeutung und ist nur wichtig, wenn man diese Länder bereist, dass man natürlich weiß, was sind die religiösen, was sind die kulturellen Hintergründe. Ja. Also was sind die Normen und Maßstäbe, die die Leute dann so im Kopf haben?
Ja, also es spielte keine Rolle im Sinne von Glauben, aber es spielte schon eine Rolle, was die Verfolgungsgeschichte betrifft.
Das mit den Religionen hatte ich sehr befasst, auch von Seiten der Mutter, ne?
Ja, es hat mich alles sehr befasst, es hat mich angefasst, muss ich sagen, ja. Auch die Beschreibung, weil sie verbindet ja, es ist dieses Buch, ich habe mich jetzt hauptsächlich auf das letzte Buch konzentriert, es hat halt so eine Atemlosigkeit drinnen, so wird sie auch oft beschrieben, so dass man fast in diesem Geschehen drinnen ist und fast mit ihr reist, deshalb brauchte ich auch diese Landkarte. Und die Personen werden ja dann auch alle, obwohl es so, also manchmal so ein Staccato-Schreibstil ist, gibt sie dann auf einmal so viele Worte in die Beschreibung von Personen, wie die angezogen sind, ob da, also ja, wie man lebt, wie die Orangenhaine sind. Es ist man fühlt sich so hin und her gerissen zwischen ganz unterschiedlichen auch Literaturgenres, finde ich. Warum machst du jetzt so, ist das ganz falsch beschrieben?
Nee, überhaupt nicht. Nee, ich habe gerade wieder dran gedacht, wie wir da gereist sind und so alles. Ja, also es ist natürlich... Also
aber weißt du, was ich mich dann gefragt habe? Also ich meine, das letzte ist ja dann unterschrieben mit August 25 und dieses Buch ist jetzt ja schon ein paar Wochen auf dem Markt.
Ja.
Also ich meine, in welcher Geschwindigkeit schreibst du denn? Das ist ja der helle, also ich war fassungslos, wie man so schnell dann... Oder hast du das auf den Reisen geschrieben?
Also ich habe... Als Assad gestürzt wurde, wollte ich unbedingt hin.
Ich muss jetzt intervenieren, weil das ist ein total wichtiges Thema und wir wollen über dein aktuelles Buch reden. Aber bevor wir über dein letztes oder dein frischestes Buch reden, müssen wir, glaube ich, weil jetzt waren wir bei der Kindheit nochmal, springen zu der Reise, von der du gesprochen hast, 2018. Zu dem Zeitpunkt warst du Studierende in Leipzig, im Bereich Literatur. Hattest gerade einen Text angemeldet für eine Masterarbeit. Das weiß ich aus dem Vorgespräch nur für alle.
Ach, siehste, das wusste ich natürlich nicht.
Und hast aber während dieser Reise, wo du dann gesehen hast, ne, also auch sozusagen schon, was sind die Folgen der grausamen Verbrechen an den Jesidinnen und an Kurdinnen und Kurden, hast angefangen zu schreiben. Erzähl mal was über den Text, der dabei entstanden ist und der auch dazu geführt hat, dass, glaube ich, in deiner Hochschulkarriere noch mal was geändert werden musste.
Wichtige Frage.
Ja, also ich habe diesem Literaturinstitut in Leipzig studiert, an der Uni Leipzig, wo man so literarisches Schreiben studieren kann. Und habe diesen Master da angefangen und irgendwie genau habe diese Reise dann gemacht, weil ich war ja fertig mit dem Bachelor irgendwie, hatte so ein bisschen Zeit oder so ein bisschen so dazwischen und bin dann da ja halt überstürzt eigentlich. Also ich habe auch diesen Sprung halt wirklich sehr überstürzt. Ich wollte dann hin und irgendwie, und als ich halt dort war und halt auch ein bisschen halt so gesehen habe, also nicht nur aus der Ferne wusste, was passiert war, sondern auch wirklich so vor Ort gesehen habe, wie das Ausmaß ist, wusste ich so, ich muss irgendwie davon, also ich muss irgendwie davon erzählen. Ich muss, also auf eine Art auch so das Gefühl, man, ich bin wie so eine Zeugin von etwas geworden. Und ja, wie mache ich das? Also erst wollte ich eine Reportage machen, ganz handwerklich. Und dann wusste ich aber, um das Ausmaß irgendwie zu schreiben, muss ich irgendwie eine andere Form finden. Und dann hatte ich so ein anderes Projekt und dann war ich wieder in der Uni und dann ging das weiter. Und irgendwie hat dann mein Prof auch gecheckt, dass ich eigentlich was anderes machen will. Weil ich bin ja auch zu spät gekommen zum Semester deswegen, weil ich dort war. Und ja, dann habe ich irgendwie, ja, dann habe ich dann angefangen mit dem, eigentlich damit, dass ich keine Sprache dafür habe, das zu erzählen. Und da habe ich dann immer weiter geschrieben und weiter recherchiert und wusste aber nicht, also es war im Grunde auch so ein Sprung. Ich hatte keine Handlung, keine Figuren oder
es ist diese ganzen klassischen.
Ja, ich wusste gar nicht, wie soll ich das erzählen? Und es ist ja wie so unfassbar viel einerseits Material, was man auf den Reisen sammelt, dann auch bei Gerichtsprozessen von IS-Tätern, dann was ich gelesen habe, dann Gespräche mit Überlebenden, die ja auch in Deutschland sind, dann, ich weiß gar nicht, es ist irgendwie so ewig viel, dann die Vergangenheit zu einem britischen Archäologen, der bei den Jesiden 1840 war. Und ich wusste nicht, also es ging ja so ein paar Jahre dann, da habe ich langsam geschrieben, das hat 6 Jahre, glaube ich, gedauert, bis das fertig war. Genau. Und ich wusste gar nicht, wie wird das ein Roman? Was mache ich da eigentlich? Also eigentlich wusste ich nicht, was ich mache.
Der Titel heißt 74. Sag nochmal was zu der Zahl.
74, das ist eine symbolische Zahl. Also es war eigentlich 72 Mal. Das ist die Zahl der genozidalen Massaker an den Jesiden. Und auch im Osmanischen Reich gab es schon zahlreiche überlieferte. Und die Jesiden sagen immer 72 und dann haben sie 73 für einen Anschlag von Al-Qaida auf 2 jesidische Ortschaften 2007 im Shingal und 74 für den Genozid an den Jesiden. Genau, und es gibt auch ein Wort, was Jesiden verwenden für Genozid, Ferman, das ist aus dem Osmanischen Reich und das heißt Befehl Erlass, weil es immer davor, bevor es eine Verfolgungswelle gab, so ein Ferman gab sozusagen.
Ja, wie schreibt man über einen Genozid? Welche Sprache geht da? Du hast gesagt, dass du angefangen hast mit Schreiben, eher spielerisch in einem Tagebuch. War deine Schwester die geheime Leserschaft, die du so vielleicht auch als Gesprächspartnerin im Kopf hattest? Beim Verfassen des Textes 74, hattest du da auch eine gedankliche Gesprächspartnerin oder ein Publikum? Oder wie hast du dich diesem Text angenähert?
Also angefangen zu schreiben und es geht ja um diese Sprachlosigkeit am Anfang, was ich ja auch vor Ort festgestellt habe bei den Menschen, also die aus Shingal geflohen sind und die Überlebenden, dass sie entweder ganz, ganz viel reden und nicht aufhören können zu reden, weil sie wie so von dem Versuch, das zu fassen, aber alles, was man erzählt, ist nicht ausreichend, um das eigentlich zu fassen, was passiert ist, oder ganz verstummt sind. Und diese zwei Arten des darüber Sprechens oder Nichtsprechens. Und für mich schien beides wie so eine Form von Sprachlosigkeit. Also dieses pausenlos eine Geschichte nach der anderen und noch eine und wieder von vorne und halt gar nicht sprechen. Und ich dachte, irgendwie müsste ich dann so dieses Sprechen und Schweigen halt irgendwie aufzeichnen. Und irgendwie müsste ich, ja, eigentlich muss es wie so, also aus Montage bestehen, dieser Roman. Also ich müsste wie so ich muss mir so die Sprache leihen irgendwie. Genau, und so habe ich halt dann gearbeitet. Also ich habe dann so diese Textstücke und deswegen, es ist ja, Roman steht da drauf, aber es ist nicht fiktiv, also alles kann ich so nachweisen. Ich kann Fotos sozusagen zeigen, irgendwie so Aufnahmen auf dem Handy und so weiter. Aber gleichzeitig ist es ja in dieser Gewalt ja wie so eine Fiktionalität drin. Also es ist etwas, was nicht real scheint und wie so fernab, obwohl es ja Teil von unserer Welt ist. Und gleichzeitig war noch das Problem, das ist ja abgesehen davon, von dem, was die Überlebenden erzählen, ja auch die Propaganda des IS gab, was ja so eine Fiktion, also eine fiktionalisierte Realität ist im Grunde. Also die Hinrichtungsvideos sind ja echte Hinrichtungsvideos, aber sie sind so überformt zum Beispiel, also so propagandistisch überformt, teilweise so mit so Effekten belegt und so weiter. Und sozusagen diese Erzählung so von den Tätern, mit der musste ich auch irgendwie umgehen. Und so habe ich dann versucht, irgendwie das zu schreiben. Und ich wusste aber auch, dass ich nicht aufhören kann mit dem Buch. Also ich wusste eh nicht, wo setzt man da einen Schlusspunkt, weil eigentlich nimmt es ja kein Ende und man kann ja einfach 50 Jahre weiterarbeiten. Aber ich wusste, dass ich auf jeden Fall noch nach Shingal fahren will, also an die Orte der Verbrechen. Und das war eigentlich dann auch noch der nächste, also auch wieder Teil dieses Sprungs, dann nochmal dorthin zu fahren, weil das, glaube ich, so vielleicht die gefährlichste Reise war und die ja auch emotional einfach heftig. So, also weil erstens kommt man da, also wir haben 2019 versucht, da reinzukommen und sind nicht reingekommen von der autonomen Region Kurdistan, wo man eine halbe Stunde rüberfahren würde, theoretisch, weil das nicht, das wird von, ist im irakischen Teil sozusagen und wird aber von so teilweise irantreuen Milizen auch kontrolliert. Und dann sind wir dann 2022 nochmal gefahren und sind erst wieder, haben versucht, wieder über die autonome Region Kurdistan reinzugehen, haben dann versucht, auch illegal einzureisen. Das war auch, sind wir da reingekommen, aber dann haben uns die Iraker festgenommen, verhört und wieder zurückgeschickt. Und dann wollten uns die Kurden nicht mehr reinlassen. Genau, und dann sind wir nach Bagdad geflogen, haben ein Visum dort gekauft von einem sehr korrupten Grenzbeamten. Was auch lustig war, der dann irgendwie, ich habe so nach einer Quittung gefragt. Mein Vater hat mich ausgelacht. Also genau, und von dort sind wir dann nach Shingal gefahren mit jesidischen Arbeitern, die in den Baustellen in Bagdad arbeiten und dann nach Shingal gefahren sind und da in diesem Auto über hunderte von Checkpoints.
Ich habe ja sehr viel gelesen über Sie. Also von ihr, aber auch über sie. Und was mir besonders gut gefallen hat, war eine Beschreibung von Zelda Biller in der Zeit. Und die hat mir deshalb so gut gefallen, weil man, wenn man so ein Buch intensiv liest, stellt man sich ja die Person vor. Und ich dachte, dass uns heute eine ganz, ganz traurige Person, eine junge Frau, die so tief traurig ist, entgegensetzt. Jetzt, wenn sie erzählt, und man hört es ja auch an der Stimme, lacht sie ja ganz viel. Und das gibt so einen ganz merkwürdigen Schnitt, finde ich, auch zwischen der Schwere dieses Buches und deiner Persönlichkeit, wenn ich das so da sagen darf. Und Zelda Biller beschreibt sie als lebensfrohe und doch ein bisschen lebensmüde Reporterin. Und dieses ein bisschen lebensmüde, lebensfrohe, das finde ich, charakterisiert sie total, weil diese Bücher, die hören sich sehr dem Gegenstand adäquat an. Ja, es sind schwere Beschreibungen. Es ist was Schweres, was man eigentlich gar nicht aufschreiben kann. Und welches dann auf einmal so einen Twist macht durch das, wie du das erzählst, genau wie der Twist ist zu sagen, nee, das ist alles so unglaublich, dass ich da eigentlich nicht Sachbuch hinschreiben kann, sondern ein Roman. Ja, das hat ist eigentlich sehr parallel in dem. Das wollte ich jetzt nur noch mal unseren Hörerinnen und Hörern. Es ist nicht nur die Stimme, sondern es ist auch die Art, wie sie da sitzt, dass sie tief betroffen, aber doch mit dem Abstand. Das kann man schon so sagen, oder?
Ja, ist aber auch vielleicht, ja.
Oder ist das ein Schutz? Ist das so, wie du in deinen Büchern schreibst, die Leute, die brauchen Witz als Schutz? Ist das
ja
bei dir auch
so? Ja, weiß
ich
gar nicht. Ja, vielleicht ein bisschen, aber auch gibt es ja auch. Also ich meine, natürlich gibt es Momente, die nicht, also auch die in den Büchern drin sind, die ja schrecklich sind. Da kann man auch mit Witz nicht mehr dem beikommen. Aber es gibt schon auch gerade wenn man so Reisen macht, gibt es schon auch absurde Situationen einfach.
Ja, die kommen ja auch immer vor. Das kann ich so sagen.
Ja.
was den Jesiden widerfahren ist. Das kann einen ja nicht nur den Schlaf, sondern auch den Glauben an die Menschheit rauben. Also um das nochmal sagen, es gab ja nicht nur Hinrichtungen oder der IS hat ganz gezielt und gefilmt Jesiden und Jesidinnen hingerichtet. Es gab Vergewaltigung, Frauen wurden sozusagen Sex versklavt, Mütter wurden gezwungen zuzusehen, wie ihren Kindern unsägliches Leid passiert und. Einige davon leben auch jetzt hier, die fliehen konnten, einige Überlebende. Ich frage mal so, angesichts all des Leids, was die Jesiden und Jesidinnen erfahren haben, was wünschst du dir aktuell von der deutschen Bundesregierung?
Ja, ich wünsche mir vor allem, dass diese Abschiebungen gestoppt werden. Es werden ja Jesidinnen und Jesiden aus Shingal auch wieder in dieses Genozidgebiet abgeschoben heute. Auch Leute, die direkt vor diesem Genozid geflohen sind, die Verwandte verloren haben und für die das höchst traumatisch ist, da wieder zurückzukehren, die auch hier sich was aufgebaut haben oder den Wunsch haben, sich etwas aufzubauen. Die Sache ist ja auch die, also auch als ich bei meinen Verwandten in Shingal war und gesehen habe, wie diese, also es ist ja alles zerstört, also es ist wirklich, wirklich alles zerstört. Und man sieht aber trotzdem an diesen Häusern und an dieser Infrastruktur, die halt zerstört ist, dass die halt nicht von, also die hatten ihre Gärtnereien, die hatten ihre Häuser, die hatten eigentlich ein ganz gutes Leben auch. Und das haben auch meine Verwandten gesagt. Die waren halt nicht von irgendwem abhängig, die haben sich selber ernährt, die haben irgendwie an Feiertagen ihre Ausflüge in die Berge gemacht, ihre Feste gefeiert. Und ja, sie haben auch nie gedacht, dass sie irgendwo nach Deutschland gehen müssen um Hilfe, Asyl bitten müssen sozusagen. Und ich glaube, einer der wichtigsten Dinge ist für die, dass sie wieder ihr Leben selbst in die Hand nehmen können, dass sie irgendwo auch die in Deutschland sind, hier so eine Perspektive haben. Also weil es ist ja psychisch, also auch mit diesen Leuten, die gesehen haben, wie ihre Angehörigen ermordet, also wirklich die schlimmsten Dinge erlebt haben, dass die irgendwo eine Perspektive brauchen irgendwie, dass sie einen Beruf lernen können, dass sie sich, ja, dass sie irgendwo wissen, sie können jetzt auch mit ihren Familien wieder zusammen sein, sie müssen nicht von ihnen getrennt werden und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das andere, was sehr, sehr wichtig ist, ist die Verfolgung der, juristische Verfolgung sozusagen. Also man muss diese Täter vor Gericht bringen, die sind teilweise auf freiem Fuß. Im Irak gibt es kein Verfahren wegen Genozid an Jesiden. Die gab es in Deutschland, was sehr wichtig ist, aber auch nicht ausreichend angesichts dieser Vielzahl an Täterinnen und Tätern. Also es gab ja auch Täterinnen. Und im Irak ist das auch nochmal, also vielleicht müsste auch die Bundesregierung da nochmal versuchen, Druck auszuüben, weil dort vor Ort, will man jetzt damit abschließen.
Sag mal, für mich ist das so unvorstellbar. Also man kann ja politisch kontrovers über Abschiebungen reden. Ich habe da eine sehr klare Haltung, aber da finde ich, ist immer im demokratischen Spektrum ein gewisses. Aber die Vorstellung, dass jemand in die Region, wo quasi ein Genozid an einem oder Vergewaltigung stattgefunden hat, wieder
und
zurückgeschickt wird.
Und noch stattfinden wird. Also das muss man ja sagen, ist ja kein Safe Space dort.
Ja, es ist nicht sicher. Gerade passieren sehr viele so Repatriierungen von IS-Familien aus dem Al-Hol-Camp, auch wieder in den Irak. Und es waren ja internationale Brigaden, die diesen Genozid verübt haben, aber es waren auch IS-Anhänger aus den Nachbardörfern und teilweise Leute, die halt persönlich kannten, mit denen die eine Weile zuvor noch Fußball gespielt haben. Also das sind ja nicht irgendwelche Fremden gewesen. Und das fand ich auch krass. Also da ist jetzt auf jeden Fall, ja, die sind halt wieder teilweise in die Dörfer zurückgekehrt und die Jesiden vor Ort, die auch nicht die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen, sind teilweise auch aus Not wieder in Shingal. Aber gleichzeitig sind diese Dörfer der Täter ja denen vor Augen und es hat irgendwie keine Aufarbeitung, auch keine juristische Aufarbeitung stattgefunden.
Was denkst du, warum jetzt Jesidinnen wieder abgeschoben werden?
Ich denke, also zum einen sind sehr viel aus dem Irak sehr viele Jesidinnen und Jesiden gekommen. Und zum anderen muss es irgendeine Form von Abkommen, denke ich mal, mit dem Irak geben. Und man versucht jetzt natürlich in dieser ganzen kann es nicht anders sagen, als flüchtlingsfeindlichen Stimmung versucht man halt Zahlen vorzuweisen. Und die macht man halt mit den Leuten, die sich auch brav melden. Also ich weiß von...
Ach, und das sind Jesiden, diejenigen, die sich...
Genau, brav. Also zum Beispiel, also man konnte ja jetzt nicht, es gibt ja keinen, gab ja keine Möglichkeit von Abschiebungen nach Syrien, ja, bis Assad gestürzt wurde. Die konnte man nicht abschieben, sozusagen. Also, und so zur Taliban, ja, da gibt es jetzt diese Versuche, aber da konnte man auch nicht abschieben. Und dann gibt es halt eine andere große Gruppe, sind halt die Jesiden. Und zum Irak hat man aber Verbindungen und da kann man abschieben. Und ich glaube, man versucht ja abzuschieben, was man abschieben kann, um Zahlen vorzuweisen. Es sind ja immer wieder, gibt es ja auch diese Berichte von irgendwelchen Vietnamesen, die seit Jahren irgendwie in Deutschland leben und irgendwie, also es ist halt ein bisschen so, dass man so, mein Eindruck, dass man versucht halt irgendwie so Zahlen irgendwie.
Das ist, Katja erzählte mir auch, sie hat mir ein bisschen berichtet, was ihr am Telefon vorbesprochen habt. Und sie sagte, naja, mit Jesiden ist das auch so, dass die alles genau so machen. Also, dass sie sich dann auch melden, dass sie sich verpflichtet fühlen, die Wahrheit zu sagen. Und vielleicht ist das auch so damit verbunden, dass man da eine Gruppe rausgesucht hat, die sich als solche identifiziert, sich weniger versteckt als andere.
Ja.
Und das fand ich sehr erhellend.
Ja.
Was ich natürlich mir wünschen würde von der Bundesregierung, ist, dass man viel mehr Aufklärungsarbeit macht, was überhaupt die Geschichte ist und was da dahinter steckt und nicht an solchen Oberflächlichkeiten wie dem Händedruck von Frau Berber. Also ja, das kam ja dann, also der verweigerte Händedruck, das war ja von Annalena, das war ja irgendwie, auf so etwas stürzt man sich. Aber man macht sich keine Mühe, die Menschen zu verstehen und deren Familien oder sich vorzustellen, was das eigentlich bedeutet.
Ja, und die Täter kamen ja aus der ganzen Welt auch, also auch aus Deutschland sind ja auch Menschen ausgereist. Und da war es ja auch ein großes Versagen, dass man ja teilweise Jugendliche, die hätten gar nicht ausreisen dürfen. Und die, da hat man auch, teilweise gab es ja auch in ganz Europa immer Fälle von Eltern, die gemerkt haben, wie ihre Kinder sich radikalisieren und dann auch die Behörden gewarnt haben und da ist dann nichts passiert und die sind dann in das Kalifat ausgereist. Also da ist ja auch eine Verantwortung, weil ja die Täter auch aus der ganzen Welt kommen, also den Jesiden gegenüber. Und weil man das nicht, zumindest die eigenen Staatsbürger nicht daran gehindert hat.
Mhm. Ja. Wenn du mir erlaubst, Katja, würde denn ich doch noch mal gerne jetzt, ich habe jetzt schon vieles erfahren, also mit der Sprache und mit ihrem Elternhaus, aber ich weiß immer noch nicht, wie man so schnell Bücher schreibt und wie sie so schnell gedruckt werden können, auch wenn ich sagen muss, dass ich über eine Woche warten musste, bis dieses Buch mir ausgeliefert wurde, aufgrund von vielleicht irgendwelchen Engpässen, keine Ahnung, könnte man nicht erklären. Das interessiert mich jetzt aber weniger als die Frage, wie kann man bis Ende August etwas beobachten, was dann anderthalb Monate später im Handel ist.
Ja.
Hast du dann so, ich meine, Kafka hat ja auch manchmal dann die ganze Nacht und dann war der Prozess fertig. Hast du dann solche Schreib, wo du dann Tag und Nacht schreibst?
Ja, also, aber also ich habe auch jetzt noch nie sowas so schnell geschrieben. Also, den ersten Roman habe ich 6 Jahre geschrieben. Also ich habe parallel andere Sachen auch gemacht. Den zweiten habe ich auch nochmal 6 Jahre. Die Gedichte habe ich auch parallel jahrelang, also Gedichte kann man ja eh nicht schnell schreiben. Es hat ewig gedauert, aber ich bin auch ein bisschen, weil ich diese Kolumne immer regelmäßig schreibe und da muss man dann fertig werden bis zum einem bestimmten Zeitpunkt und weil ich auch so Reportagen, also ich war auch letztes Jahr zum Beispiel in der Ukraine und dann habe ich dann so, ja, mit irgendwie 2 Stunden Schlaf oder 3 Stunden Schlaf, weil der Alarm wieder war, irgendwie so in so einem kleinen Bus irgendwie auf mein Handy das getippt.
Nee.
Also, doch.
Nee.
Doch, ich kann so in so extremen Situationen ganz gut.
Nee, das meinte ich nicht, das kann ich auch, aber nicht aufs Handy tippen.
Nee, weil ich konnte keinen Platz für meinen Laptop an diesem kleinen Bus, deswegen musste ich es auf meinem Handy machen. Genau, das war aber eher die Schwierigkeit, weil ich sehr müde war. Aber zum Beispiel, und dann habe ich halt ich habe ja nicht geplant, als ich hingefahren bin jetzt, als Assad gestürzt wurde, ein Buch zu machen, sondern ich habe erstmal Reportagen geschrieben.
Ach so, das wusste ich nicht. Ah, ja,
genau, jeder Reise habe ich eine Reportage geschrieben und auch gleich nachdem Assad gestürzt wurde, habe ich einen Text geschrieben und da hatte ich natürlich schon ein bisschen was und dann habe ich halt immer also geschrieben und die letzten sozusagen Aktualisierungen waren dann im August. Also im August war es schon fertig.
Ach so.
Genau, aber ich habe dann noch Sachen aktualisiert, weil, ja, es war auch schwierig, weil natürlich ein Roman, da ist etwas, was erzählt wird, da muss man das nicht irgendwie, das muss jetzt nicht aktuell sein oder, und gerade in Syrien, wo ja jeden Tag sich ja irgendwie alles ändern kann, war es ein bisschen ja auch, also ich meine, diese Reise deswegen auch sehr atemlos, aber auch das Schreiben ziemlich atemlos, weil ich dann irgendwie versucht habe, noch das rein und dann ist ja währenddessen, also nach der ersten Reise ist ja viel passiert, nach der zweiten ist auch noch mal viel passiert, genau.
Schreibst du dann vor Ort des Geschehens oder schreibst du dann zu Hause?
Nö, ich schreibe unterwegs, vor Ort habe ich immer nur so Notizen gemacht und ganz viele Fotos, weil man, dann weiß man auch, wenn man irgendwas beschreiben will, wie die Sachen aussahen, weil manchmal vergisst man ja Sachen. Genau.
Ich hätte gerne Fotos in dem Buch gehabt. Warum sind die da keine drin?
Ja, die habe ich, das sind so Handyfotos. So schrottige Handyfotos. Ja, es ist auch mit Handy, da kann man ja auch einfach, also es ist ja irgendwie, kann man leichter so fotografieren. Ist nicht so auffällig. Genau. Ja. Und währenddessen und danach irgendwie, aber es war schon, also sonst schreibe ich langsamer. Also ich glaube, es noch mal so schnell, weiß ich nicht, ob ich...
Nein, das war ja um Gottes Willen ja in gar keiner Weise eine Kritik. Das war das Gegenteil. Das war reine Bewunderung, muss ich sagen. Und auch eine neugierige Frage, weil das bei mir ja doch etwas... Und wenn ich noch was fragen darf, diese Texte, die bleiben dann so? Die werden dann nicht redigiert?
Doch. Also gerade, also jetzt noch mal bei Gedichten dauert das, also da habe ich dann so für ein Gedicht 20 Seiten irgendwie korrekt, also ja, also es dauert ewig und bei den Romanen wird es auch, also ewig lang hin und her, werden Textteile rausgenommen, hin und her geschoben, irgendwas überarbeitet, nochmal alles abgetippt. Also es dauert immer so ewig und dann lese ich es auch bei der Reportage immer laut vor und korrigiere dann. Weil man,
und macht dann dein Vater einen Faktencheck oder hat man da Fakten? Checkst dann, das ist ja ein Sachbuch, das
ja,
letzte Buch.
Ja, genau. Also ich hatte, da habe ich...
Sind auch Quellen dabei?
Ja, da hatte ich, also ich habe Leute, die sich sehr gut auskennen, die habe ich immer um Rat gefragt. Und einer von denen ist auf jeden Fall Kamal Sido, das ist ein Menschenrechtsaktivist von der Gesellschaft für bedrohte Völker, der selbst Kurde aus Afrin ist und sich sehr, sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut auskennt. Und auch vor Ort, ich habe ihn auch vor Ort dann nochmal getroffen, aber auch in Deutschland, aber genau, er hat auch diese ganzen, also er war eigentlich überall, wo ich war und sogar noch an mehr Orten. Und mit ihm habe ich sehr viel, der hat auch Faktencheck gemacht für mich. Genau, und ja, je nachdem, was ich, habe ich mal Leute gefragt, habe ich meinen Vater irgendwas gefragt, wenn der das nicht wusste, habe ich irgendwen anders. Also so, da haben...
In deinem aktuellen Buch Rückkehr nach Syrien, was Jutta durchgearbeitet hat mit Landkarten, ist ja vorne drauf die gestützte Statue. Ist das bezeichnend jetzt für die Situation in Syrien oder vielleicht so kurzen Einblick, wie würdest du jetzt die syrische Gesellschaft beschreiben?
Ja, es ist total kompliziert, weil es so viele unterschiedliche Gruppen gibt, auch politisch und so viele Regionen und die von verschiedensten Menschen bewohnt werden und auch unter verschiedener Kontrolle stehen. Also ja, also diese gestürzten Statuen und diese runtergerissenen Assad-Bilder, die hat man überall gesehen natürlich nach dem Sturz. Aber gleichzeitig, was man halt auch jetzt sehr viel gesehen hat, ist halt, sind die neuen Machthaber. Also auch bei der ersten Reise, dann war ich aber auch bei der zweiten nochmal in der kurdischen Region, also es ist halt sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man ist, die Situation. Und für die Minderheiten ist es eine andere, beispielsweise also für die Drusen ist es eine ganz andere Situation als vielleicht für Sunniten aus Idlib, genau.
Ich würde jetzt gerne, glaube ich, doch nochmal ein ganz anderes Thema aufspannen und von Syrien weggehen und die junge Autorin fragen. Wie sie sich selbst wahrnimmt als junge Frau, überhäuft mit Preisen, mittlerweile ja auch in diesem ganzen Literaturkarussell, könnte man jetzt ein bisschen abwertend sagen. Also in Jurys, von Jurys dann gelitten oder eben auch ausgeladen. Du hast jetzt ja tatsächlich einen Sprung vor dir von so einem gehypten Jungtalent, wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, zu einer gestandenen Schriftstellerin, so Oder ist das ganz falsch? Ich meine, ich bin Wissenschaftlerin, ich kann mir das nur so vorstellen, dass natürlich auch, ja, dass es da so spezifische Lebensläufe gibt, die mit Sichtbarkeit, die aber auch mit Druck, die mit Konformitätserwartungen einhergehen, die Presseleute fragen, was ist denn das wieder, welchen Stil schreibt sie, bleibt sie sich treu, wird sie uninteressanter, wird es repetitiver. Also ich stelle mir das ganz fürchterlich vor, dieses Geschäft, weil man ja gleichermaßen immer noch einen freien Kopf braucht, um kreativ sein zu können.
Ja, also eigentlich. Genau, also es ist, was ja cool ist, ist ja, dass es so diese, jetzt auf die Vergangenheit, jetzt, dass es die Möglichkeiten für mich gab, das alles zu machen. Also, dass ich einfach, ja, meine Redakteurin in der FAS fragen konnte, da, ja, kann ich vorhin eine Reportage spontan, ich würde gerne jetzt nach Syrien so. Also, das Tolle ist ja, also ich freue mich natürlich über Preise, es ist total cool, einen Preis zu kriegen, so. Also, es ist ja irgendwie so eine Wertschätzung, man freut sich, wenn die Sachen, man will auch, dass die Sachen gelesen werden, vor allem. Man will, dass irgendwie also es ist ja, eigentlich geht es ja, dass diese Texte zu den Leuten kommen, dass die gelesen werden. Ja. Und dann geht es auch darum, dass man weiterschreiben kann und dass man so das möglichst machen kann, was man machen will und auch manchmal auch so sperrig, manche Sachen sind auch sperrig oder manche weniger sperrig irgendwie, die Texte halt so irgendwie schreiben kann, wie sie so geschrieben werden müssen. Und dann ist ja die Hauptaufgabe ja immer, wenn man so einen Text schreibt, also das ist ja eigentlich jedes Mal wie so ein Sprung ins kalte Wasser oder so ins total weiße Blatt.
Das denke ich mir.
Ja, weil man weiß, also es ist wie jedes Mal, also auch nach dem, ich meine, der erste Roman war anders, aber auch jetzt nach dem Gedichtband, wenn ich wieder Gedichte schreibe, dann weiß ich gar nicht mehr, wie das, also jedes Mal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht mehr, wie das geht.
Beginnt der Sprung in den neuen Text mit dem ersten Satz, der da steht? Also ich frage deswegen, weil in der Literaturwissenschaft ist ja so bei Roman die ersten Sätze, berühmte erste Sätze, ja. Also hier Anna
ist dann
Karenina,
der Knoten, der platzt?
Ja, oder Anna, also diese berühmte, ich muss jetzt einfach nur sagen, Anna Karenina, alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf eigene Weise unglücklich. Und so. Und das sind ja so, die haben sich so ganz fest eingeprägt. Und eben man so einen Satz hat, der dann zu irgendeiner Handlung, Roman, Montage führt.
Die Kleider ihrer Großmutter oder der Himmel, der nicht auf die Erde knallt. Das finde ich auch ikonische Sätze.
Ja.
Arbeitest du an denen am nächsten und dann ist der erste Satz da und dann weißt du, wie die Tonalität ist?
Ja, erst kommt so eine Ahnung, also erst vor dem ersten Satz ist wie so eine Ahnung, was man so machen will, so ungefähr, aber so sehr man kann sich das ja nicht vorstellen, dann irgendwie fange ich irgendwie an und der Satz, der dann am Ende auch ganz am Anfang steht, ist meistens auch nicht der erste Satz. Ja. Also der kommt, also dann wird der Text ja mehrmals überarbeitet und der vielleicht manchmal ist die erste Szene schon gestrichen worden oder jetzt bei dem ersten Roman war das eigentlich ein Teil, der weiter hinten war, den ich nach vorne gezogen habe zum Beispiel. Genau, also es ist unterschiedlich, ja.
Hast du da so Leiden dann, bevor dann oder ist es ganz falsch? Also bei mir ist es so, dass dann so ein Knoten platzt, wenn ich an einem neuen wissenschaftlichen Ding. Gibt es solche Momente bei dir?
Ja, dass man dann zwischendurch weiter denkt, man so, jetzt ungefähr habe ich eine Ahnung, wie das jetzt funktioniert hier. So, jetzt weiß ich ungefähr, was ich machen muss. Ungefähr. Aber dann kommen natürlich wieder irgendwelche Probleme und irgendwie ist es auch wie so ein, weiß nicht, wie so Tetris spielen. Man schiebt auch ständig irgendwelche Textstücke hin und her und genau. Aber das ist, ja.
Ich möchte doch mal zu meiner Frage zurück, weil ich ja mich sehr mit Lebensverläufen beschäftige und mich jetzt doch frage, ob dieser Druck, also ich stelle mir vor, so ein junges Talent hat jede Menge Freiheitsgrade, ja, und so und kriegt auch Unterstützung, aber ab irgendeinem Moment kippt das so und man fühlt, dass man so einen Erwartungsdruck hat, von dem man sich schlechter befreien kann und die Jugendlichkeit weggeht, dieses Unbefangene. Ist das so?
Ja, es gibt ja, auf jeden Fall. Also ich meine jetzt, wenn man so, es gibt ja ganz viel so Förderung auch für junge Autorinnen.
Ja, doch, auch einmal, meine an Alterskategorien.
Ja,
habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Nee, also ganz am Anfang gibt es, also es gibt ja sehr, sehr, sehr viel, also man kann ja in diesem Literaturinstitut in Leipzig studieren, da gibt es irgendwie so lauter so vom Open Mic, da gibt es eine Literaturwerkstatt und was weiß ich alles. Und man probiert sehr viel aus und es ist irgendwie, dann kommt irgendwann das erste Buch, dann merkt man, das ist jetzt schon irgendwie was anderes. Jetzt so eine Öffentlichkeit, wenn da so ein Buch kommt, ist ein bisschen was anders als irgendwie, was man davor so alles gemacht hat. Genau, das, ja, also ist, ja, ich glaube natürlich, ich glaube so ein Druck, aber eigentlich, also ich glaube, das ist dann auch nicht so abstrakt, das ist dann so konkret, man will jetzt das und das machen.
Hast du ein Rezept, wie du mit dem Druck für dich umgehst? Vielleicht auch als Empfehlung, Takeaway für andere?
Also ich versuche mich halt auf die Texte zu konzentrieren. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, sich mal so Zeit für die Texte so frei zu kämpfen, weil das dauert halt einfach alles irgendwie ewig. Und dass man sich halt darauf so konzentriert. Und dass es am Ende ja um diese Texte geht sozusagen. Dass es ein guter Text werden muss. Obwohl manchmal, ja, wenn man mit Abstand auf manche Texte schreibt, man so, ja, jetzt und hier und da, würde man nachher vielleicht anders schreiben und so. Aber ich glaube, dass man währenddessen sich immer so die Texte im Blick hat und das Schreiben. Also darauf kommt es ja irgendwie an und alles andere dient ja ein bisschen darum, dass man halt weiterschreiben kann und halt nicht irgendwie jetzt noch so 100 Milliarden Jobs machen muss oder so, im Grunde kauft man sich halt die Zeit damit.
Das sind jetzt gleich, also was du sagtest, nicht auch noch 100 Millionen anderen Jobs machen muss, ist eigentlich die Antwort von zwei Fragen, die ich noch hatte, bevor ich an Katja gebe, nämlich das eine. Arbeitest du an einem Text oder arbeitest du an einem Haupttext, aber machst dann noch so kleinere Arbeiten nebenher? Und das andere ist, fühlst du dich da auch unter einem sagt jetzt eine Beamtin, fragt eine Beamtin, eine junge Selbstständige, hast du so etwas wie einen existenziellen Druck, dass du sagst, also ich muss ja davon leben, ich brauche ja diesen Erfolg und mach das was mit dir? In dem, was du schreibst, über was du schreibst, dass du sagst, ja, ich muss ja irgendwie auch davon leben. Oder spielt das gar keine so große Rolle?
Ich überlege gerade. Also irgendwie, ich hatte ja das bisschen das Glück, dass ich, als ich so das erste Buch gemacht habe, habe ich in meiner WG gelebt, hatte in Leipzig, musste kaum Miete zahlen, hatte mein Studieticket noch irgendwie. Also hatte irgendwie so ein, also dieser Übergang ging relativ gut, weil da war ich nicht viel Geld gebraucht. Also keine Ahnung. Und sozusagen, ja, also ich glaube, habe ich diesen Druck. Also ich glaube nicht, dass ich den in dem Sinne. Also es gibt ja schon auch Möglichkeiten, so wie so Literaturförderung. Es gibt ja so Aufenthaltsstipendien, wo ich mich schon beworben habe, wo man dann wohin geht und man arbeitet dann dort an was. Oder ich habe auch mal vom Freistaat Sachsen so ein Stipendium bekommen zum Beispiel, dass man, also das ist ja dann, und die werden ja nicht nach so einem Markt, also die kriegt man ja nicht, ob man jetzt so Bestseller-Potenzial hat oder nicht.
Man muss gut sein. Also man muss immer wieder zeigen, dass man gut ist.
Man muss
ist.
Gute
also,
Texte versuchen zu schreiben und hoffen, dass die anderen das irgendwie auch sehen. Das muss man auf jeden Fall machen. Aber genau, also ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, wie das in Zukunft, ja, also man kann es halt nicht in die Zukunft, da weiß ich keine Ahnung, wie das dann wird. Kann ich das noch so weitermachen oder so, das weiß ich ja alles nicht. Aber so, jetzt versuche ich halt immer so, ich habe dann so meinen Text, also dann habe ich jetzt irgendwie so ein, ja, also hatte ich jetzt diesen einen Roman geschrieben, dann hatte ich dann so den zweiten, dann habe ich noch diese Gedichte, dann habe ich noch diese Kolumnen, dann habe ich noch mal irgendwie so auch Workshops gegeben und was weiß ich, so alles mögliche Zeugs gemacht irgendwie.
Das ist doch kein Zeugs.
Es
ist wirklich erstaunlich.
Und mache dann irgendwie so das und dann versuche ich halt immer so den nächsten Text und den nächsten Text zu schreiben. Genau, aber so, natürlich so Druck ist es natürlich auch, also es gibt schon auch eine Art Druck und so weiter, klar.
Auf die Frage am Anfang, was du als einen ganz zentralen Sprung in deinem Leben bezeichnen würdest, hast du mit einer Reise geantwortet. Damals, nachdem bereits der Genozid an den Jesiden wieder passiert ist. Jetzt sind wir mit dir ein bisschen biografisch gereist durch die Zeit, deine Kindheit, die du in Bayern erlebt hast, aber auch mit Besuchen bei Verwandten, mit jesidisch-kurdischem Hintergrund. Dann sind wir mit dir, dich auf deiner Reise begleitet und jetzt auch ganz aktuell die letzte Reise nach Syrien, die in deinem aktuellen Buch gemündet ist. Jetzt lass uns nochmal nach vorne schauen zum Abschluss unseres Gespräches. Was denkst du, wohin geht die Reise in deinem Leben? Wartet schon irgendwie um die Ecke ein nächster, erster Satz von einem großen Text oder gibt es so eine Ahnung, was der nächste Text wäre.
Jetzt schaut sie ganz wüst.
Ja. Nee, das gibt verschiedene.
Brauchst du nicht verraten. Nee, aber das, also deine Augen sagt es schon.
Die haben
alles.
Jetzt viel gesagt, ne?
Ja, total.
Ja, es gibt schon Text, also es gibt schon so verschiedenste oder so Texte irgendwie. Aber ich mache ja immer so irgendwie so ein bisschen parallel. Und ich habe auch, ich meine, das Gruseligste ist ja dann, wenn man so ein Buch fertig hat. Also ich meine, man ist irgendwie so völlig froh, wenn das endlich die letzten Korrekturen weg sind und so weiter. Und man will auch eigentlich endlich was Neues machen, weil es ja auch immer auch, ja, man, also ich meine, klar, manchmal, also bei 74 war ich auch irgendwie ziemlich fertig danach. Also, weil das, wenn man so monatelang, tagelang, nur jahrelang diesem ins Detail in diese Verbrechen reingeht. Und irgendwie, man will ja dann noch einen anderen Text machen und ja, und dann, aber das Gruseligste ist, wenn man dann irgendwie was fertig hat und nichts, noch nicht.
Die Entlastungsdepression.
Wenn man dann, wenn man dann noch nicht, also ich brauche dann immer schon, deswegen habe ich immer die Sachen auch parallel, dann habe ich schon dann mache ich dann einfach da weiter, dann weiß ich, okay, jetzt, keine Ahnung, kann ich ein bisschen Pause vielleicht, aber nicht wirklich, aber ich habe ja eigentlich jetzt was ich eigentlich jetzt auch schon wieder machen muss. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man sich dann auch mit diesem ganzen Druck, ich glaube, mit diesem ganzen Druck darf man sich nicht so beschäftigen. Also, weil sonst, das führt ja zu nichts. Weil klar, gibt's immer Druck. Also man muss ja seine Miete bezahlen. Man muss ja irgendwie, man will ja weiterschreiben. Man will, dass die Sachen gelesen werden. Man weiß nicht, interessieren die Leute sich jetzt irgendwie noch schon zum 100. Mal für diese Themen so. Tut man ja schon wieder. Ist auch irgendwie, ja, nicht so heiter so. Also klar.
Na, ich finde das interessant. Wir haben ja noch nie mit einer Schauspielerin gesprochen.
Ja.
Und ich glaube, da ist es ja schon so, dass man viel stärker von der Außenwelt abhängt, ja, dass dann ein Anruf kommt oder man irgendwie während hier kann man, das finde ich eigentlich ganz gut. So machen wir das vielleicht
solange
alle, wie
geht,
wir hier sitzen, dass wir was nicht abbrechen, sondern so einen Fluss haben von unterschiedlichen Dingen.
Aber ich kenne das ein bisschen, dieser leichte Fall, wenn ich ein Buch, in das ich mich verliebt habe, was ich durchlese, wo ich eigentlich darauf hinarbeite, die letzte Seite zu erreichen, weil ich wissen will, wohin das führt, als Lesende. Und wenn das zu Ende ist, es gibt einen kurzen Stimmungsabfall, weil das ist jetzt
bei
vorbei. Was
bei
fange ich als nächstes an?
Als der August stand, war ich total empört.
Was jetzt? Okay. Danke, Ronja.
Ich danke
euch.
Das war großartig. War ganz großartig.
War schön, ja.
Und für alle, die diesen Podcast hören, es wird auch noch eine weitere Folge in dieser Staffel geben. Die erscheint dann an den gewohnten Stellen, sodass man am Ende dieses Podcasts auf jeden Fall nicht nach unten fällt.
Das hast du doch jetzt nett gesagt. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen, vielen Dank. Und auch für diese ernsthafte Fröhlichkeit. Das ist jetzt ein bisschen anders ausgedrückt, passt aber auch.
Ja, danke.
Der Sprung ins kalte Wasser wird produziert von mir, Jan Wetzel. Das Sounddesign kam von Bonnie Stoeff. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf den üblichen Plattformen, mit Video nun übrigens auch auf YouTube. Folgt uns und hinterlasst uns doch gern eine gute Bewertung.